Sag mal, Alex, weißt du eigentlich, wie viel ein Kilogramm Gold wert ist?
Ja, ich habe es gelesen auf X, glaube ich, circa 92.000 Euro kann das sein.
Und was ist auch 92.000 Euro wert?
Ein Bitcoin.
Ein Bitcoin. Ein
Genau.
Bitcoin ist genauso viel wert wie ein Kilogramm Gold.
Ziemlich genau. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich. Also
Ja, ein
Gold ist
bisschen
jetzt,
mehr
ein Kilo
sogar.
Gold ist jetzt ein bisschen weniger wert als ein Bitcoin. Bald wird es ja, werden es ja 2 Kilo Gold wahrscheinlich sein.
Und dann vielleicht 2,5 und dann vielleicht 3. Wir bleiben dran.
Genau. Ja, Servus, und damit darf ich euch heute begrüßen zu dieser neuen Folge der Kryptologen. Mein Freund Lukas ist heute wieder da, voll im Einsatz, richtig fein. Schön, dass du wieder da bist, Lukas. Und heute sprechen wir über den Coinbase Leak, wo Daten geleakt worden sind. Wir sprechen über den neuen Token von Kraken oder Coin, der eingeführt wird. Wir sprechen über Willy Woos Aufstellung von den Makroanlageklassen, wo er jetzt auch Kryptowährungen dazu zählt, und über Arthur Hayes, der 1 Million Bitcoin voraussagt, also 1 Million US-Dollar pro Bitcoin. Außerdem sprechen wir über eine parlamentarische Anfrage der Partei NEOS in Österreich, wo es wirklich um Kryptowährungen konkret geht, und über Gerüchte zum MetaMask-Token sowie wie ihr möglicherweise euch qualifizieren könnt für diesen Airdrop des MetaMask-Tokens. Und damit starten wir heute rein. Servus Lukas, schön, dass du wieder da bist.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Hi Alex, schön wieder da zu sein. Bin noch nicht in Topform, aber ich tue mein Bestes. Die aktuelle Blockzeit, um zu anzufangen, ist 897249.
Jawohl, zeig uns, wie die Märkte heute ausschauen, Lukas. Also, wie schaut's aus auf den Märkten?
Ja, nachdem ich eine grandiose Woche verpasst habe, in der es hier extreme Preis, aber Movements gegeben hat, ja, Bitcoin ist wieder über 100.000 gegangen, Ethereum hat einen Tag erlebt, wo es über 20% nach oben gegangen ist. Das ist ja eine super Nachricht gewesen, weil wir in der letzten Zeit sehr viel darüber sprechen mussten, dass sich bei Ethereum eigentlich noch Negatives tut. Also für alle Ethereum-Fans natürlich tolle Nachrichten. Wir schauen uns an, was sich tat. Diese Woche war relativ ruhig im Vergleich dazu, was aber auch ein gutes Zeichen ist. Das heißt, nach dieser extremen Marktphase nach oben stabilisieren wir uns jetzt. Das ist ganz gesund für den Markt, was wir gerade sehen. Bitcoin ist circa auf dem gleichen Niveau wie letzte Woche. Dasselbe für Ethereum, also ganz kleine Reduzierungen im Preis. XRP ist ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben. Also es ist eigentlich eine gerade Woche gewesen, also unter der Woche tut sich natürlich einiges, aber wenn man sich die 7-Tage-Entwicklung ansieht, ist alles relativ stabil geblieben unter den größten. Also zusammenfassend kann man eben sagen, es hat sich wenig getan bei den größten Kryptowährungen. Da schauen wir uns an, was die Top-Gewinner und Verlierer der Woche waren. Bei den Top-Gewinnern ist wieder mal Four, das haben wir schon ein paar Mal gehabt in der Vergangenheit. Das ist aber die Gaming-Memes-Plattform, dann Dog with Hat, also eine der bekanntesten Meme-Coins, Onyx-Coin, Hyperliquid, BitGet, Casper, ganz interessantes Projekt, sollte man sich ansehen, die erste Block-DAG. Und bei den größten Verlierern sehen wir Pi, das ist ganz interessant, weil Pi war ja letzte Woche unter den größten Gewinnern, oder Alex?
Ich glaube, also das ist ja dieser extrem volatile Token, der von diesem Pi-Netzwerk, dieses merkwürdige über viele Jahre hinweg lancierte Projekt, wo man so simuliertes Mining auf seinem Handy machen konnte. Und in Wahrheit hat man seine ganzen Daten quasi verkauft und so. Also das ist nach wie vor sehr unklar, wo das hingeht. Aber es gibt ja diesen Token jetzt seit einigen Wochen. Und der ist ja offiziell eine Blockchain mit einem nativen Coin, eben dieses Pi. Und das hat sehr stark geschwankt. Ich würde das, wie gesagt, ich habe mehrmals davor gewarnt, ich würde das nicht kaufen. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich bekomme da noch irgendwie 300, 400 von denen und ich glaube, ich werde die verkaufen, wenn ich die bekomme.
Also ja, ich habe da gar nicht mitgemacht bei Pi. Aber schauen wir jetzt den Rest an. Da sehen wir nämlich Optimism ganz oben und da sehen wir auch Uniswap und Arbitrum. Und das ist ganz interessant, weil was ist Optimism? Also das ist ein Layer 2, das gleiche für Arbitrum und denen scheint es nicht so gut zu gehen aktuell. Alex, du weißt da mehr?
Naja, ich meine, das sind auch diese Coins, die halt als, oder eigentlich gar keine Coins sind, weil der native Coin auf diesem Netzwerk ist ja Ethereum, also Ether. Und das sind ja L2s auf Ethereum. Und diese Tokens Arbitrum, also ARB und Optimism OP, die fungieren ja quasi nur als Governance-Token. Und wir alle wissen, dass dieses Governance-Narrativ allein relativ schwach ist, vor allem wenn man halt so Nischen-Chains hat, die wirklich nicht dieses große Volumen, globale Adoption und so aufweisen. Da ist das wirklich schwierig. Und ich sehe hier, dass ich glaube, große Spieler, große Investoren haben auch Optimism jetzt abverkauft.
Ja. Genau, das ist der Grund bei allen drei. Also Optimism, Uni und Arbitrum. Wir sehen hier große Abverkäufe, die kommen von institutionellen Investoren innerhalb des Kryptomarktes. Das heißt, ist immer ganz ein schlechtes Zeichen, weil von denen erwartet man, dass die ja Insider-Knowledge haben oder halt grundsätzlich besser auskennen im Markt. Wenn die verkaufen, ist immer ganz schlecht. Auch Lido, ganz ein wichtiges Web3-Projekt, ist hier unter den größten Verlierern mit minus 17% diese Woche. Also,
ich meine, ich möchte noch kurz was zu den VCs sagen, Lukas. Ich glaube, bei Optimism und Arbitrum, also so Venture Capital Fonds, die da investiert haben, diese großen institutionellen Investoren, die haben natürlich eine Aufgabe, die wollen Kapital vermehren. Und das ist ganz normal, dass die auch abverkaufen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so unglaublich schlecht ist für jeden Coin, wenn der nicht gehalten wird von diesen Spielern. Dennoch, was mich schockiert, oder was heißt schockiert? Ich meine, Uniswap ist jetzt 16% im Minus in einer Woche. Das ist halt diese Volatilität, die es in Krypto auch gibt. Bei Uniswap würde ich sagen, da glaube ich eher dran, dass es da eine sehr glorreiche Zukunft geben könnte, weil es nach wie vor einfach der größte DEX ist. Und weil das ein Token ist, der möglicherweise auch an diesem Dex-Volumen da bald profitieren wird.
Nur was halt wichtig zu sagen ist, dass die größten Abverkäufe alles relativ große Projekte sind, auch in dem Market Cap gesehen her. Das heißt, die Auswirkungen sind schon relativ groß insgesamt.
Auf die Gesamtmarktkapitalisierung von Krypto meinst du jetzt?
Ja. Na halt, es ist besonders, wenn jetzt also Uniswap, was halt relativ wichtig ist für die ganze Web3-Infrastruktur, wenn das 16% verliert in einer Woche, dann ist das schon eine relativ relevante Information für den Markt.
Ja, aber dennoch ist auch Uniswap zu diesem Zeitpunkt nur ein Governance-Token. Und was will ich damit? Also ich brauche diesen Token eigentlich nicht, also als Halter. Und das ist eigentlich relativ irrelevant. Die ganze Funktionalität von Uniswap, die funktioniert, ob der Token jetzt $5 oder 10 wert ist, das ist völlig egal. Und 16% in einer Woche in Krypto zu verlieren, ist jetzt auch keine Neuheit. Das ist auch
ja, das machen wir regelmäßig. Ja.
Genau.
Okay, dann schauen wir uns den sehr grünen Kryptomarkt insgesamt an. Also wir sehen immer noch die 3,3 Billionen in US-Dollar gemessen. Ganz besonders hervorzuheben ist der Fear and Greed Index. Der steht nämlich bei 66 von 100 Punkten. Das heißt, es gibt Optimismus im Markt. Es könnte sein, dass wir bald höhere Preise noch sehen. Also es gibt schon die ersten Stimmen, die sagen, in kurzer Zeit sehen wir ein neues All-Time-High bei Bitcoin wieder. Dazu sieht man hier die Krypto-ETF-Net-Inflows. Große Investoren kaufen da rein. Und es ist jetzt aber stabil geblieben. Da hat sich jetzt nicht so viel getan diese Woche. Bitcoin-Dominanz hat sich signifikant verändert. Zum Beispiel zum letzten Monat hin, da war ja Ethereum relativ schwach. Und jetzt hat Ethereum aber wieder zugelegt. Aber grundsätzlich ist immer noch mit 62,5% die Bitcoin-Dominanz halt sehr, sehr hoch. Der Altcoin-Season-Index, der bewegt sich weiter nach rechts. Da steht es bei 25 von 100 Punkten. Trotzdem sind wir halt immer noch weit weg von einer Altcoin-Season natürlich. Das ist immer am Horizont noch nicht zu erkennen. Als nächstes die Stablecoins. Da hat sich jetzt nicht so viel getan. Auch insgesamt 1 Milliarde hat sich der Markt erhöht. Das war großteils eben ein neues All-Time-High bei USDT, Tether, während USDC, der zweitgrößte Stablecoin, ein bisschen verloren hat. Ich glaube, so 320 Millionen waren das. Und Ethena hat ein bisschen dazu gewonnen. Also insgesamt sind wir knapp unter 1 Milliarde an Anstieg bei Stablecoin-Marktkapitalisierung. Am DeFi-Markt sieht man auch wieder eine Erholung. Wir sind bei 1,15 Milliarden an Total Value Locked in DeFi mit einem kleinen Anstieg in dieser Woche, den man vermessen kann.
Genau.
Ganz besonders interessant ist diesmal der Überblick über die NFTs. Da sieht man nämlich eine relativ starke Entwicklung von 3,9% nach oben bei den Crypto-Punks. Und ich glaube, der Alex weiß mehr, was bei den Crypto-Punks geschehen ist diese Woche.
Ja, die Crypto-Punks sind offenbar zum zweiten Mal verkauft worden. Mhm. Die wurden ja vor circa 3 Jahren an Yuga Labs, das sind die, die auch die Bored Ape Yacht Club NFTs, also diese gelangweilten Affen gemacht haben, die haben vor circa 3 Jahren diese Marke der CryptoPunks von Lava Labs erworben und jetzt hat dieses Yuga Labs diese CryptoPunks weiterverkauft und das ging hin auf die Bitte oder auf den Wunsch von einer NGO, die sich neu gegründet hat. Und diese NGO, die hat für 20 Millionen jetzt anscheinend diese Marke herausgekauft, weil sie gesagt haben, dass die CryptoPunks als dieses Urgestein von NFT, als Punks am Netzwerk, dass die unabhängig sein sollen, dass die nicht zu irgendeiner großen Firma oder Marke gehören sollen. Und deswegen gibt es diese NGO, die diese CryptoPunks weiterverwalten wird.
Ja, das passt auch besser zum Namen Punk, wenn sie unabhängig sind.
Ja, das stimmt. Genau, ja.
Und zuletzt schauen wir uns das Long-Term Power Law an, unser Lieblingsmodell. Und das prediktet ja, dass wir bei 117 jetzt stehen sollten. Wir stehen bei 103. Das heißt, wir sind nach diesem Modell gerechnet immer noch unterbewertet, aber auf der richtigen Spur mit der aktuellen Preisentwicklung. Damit gebe ich zurück ins Studio. Das Studio ist diesmal ist Alex. Alex, wie schauen denn die News aus?
Ja, die Neuigkeiten. Ich glaube, wir starten gleich rein mit Willy Woo. Viele kennen Willy Woo vielleicht von X, nämlich über sein Konto Woonomics. Und er ist einer von diesen bekannten Krypto-Bloggern auch. Und er zeigt auf in einem neuen Beitrag auf X, dass Bitcoin das neue Zeitalter eingeleitet hat mit den Kryptoassets als erste makroökonomische Anlageklasse, die seit 150 Jahren entstanden ist. Und es sind genau 150 Jahre, weil im Jahr 1859 wurden die Energierohstoffe als letzte Anlageklasse, also da insbesondere Öl, als siebte dieser makroökonomischen Klassen geboren. Und jetzt sagt er, dass Krypto eben zu dieser achten makroökonomischen Anlageklasse geworden ist. Die Anlageklassen sind die ganzen landwirtschaftlichen Produkte, die schon 6000 vor Christus ins Leben gerufen wurden. Dann kam später Gold dazu und diese seltenen Metalle, das ist circa 3000 vor Christus geschehen. Dann die Fiat-Währungen circa 700, was wirklich, so früh? Stimmt das? Währungen, nicht Fiat. Fiat ist das Klammer, entschuldige. Dann kamen die Währungen im herkömmlichen Sinn hinzu, circa 700 vor Christus. Dann später kam es zu den ersten Wertpapieren in Form von Aktien an der ersten Börse, das war 1602. 1693 kamen schließlich die Anleihen hinzu, also Staats- und Firmenanleihen, 1800 herum dann Immobilien und eben schließlich 1859 die Energierohstoffe wie Öl und jetzt im Jänner 2009, also zum Genesis-Block mit Bitcoin tatsächlich die Kryptowährungen. Bitcoin ist eben der erste Vermögenswert dieser Anlageklasse, der hier aufgezeichnet wird. Also im Großen und Ganzen ist es einfach ein neues Zeitalter und das ist schon beachtlich, 150 Jahre nach der letzten Klasse jetzt diese neue Klasse zu sehen. Und das sagt Willy Woo. Was sagst du dazu, Lukas? Siehst du das auch so? Sind wir wirklich in einer neuen Zeit?
Also zuallererst, ich wundere mich, dass wir Immobilien erst im Jahr 1802 erfunden haben. Das wusste ich gar nicht.
Als Anlageklasse. Ja, also ich glaube wirklich, dass es das
vermutlich ist. Klar, dass nicht Immobilien in dem Jahr erfunden wurden.
Nein, aber wahrscheinlich davor war das halt wirklich nicht gängig, dass man darauf spekuliert, dass man das als Wertspeicher verwendet. Man hat natürlich ein Haus gehabt oder irgendwie einen Unterstand, eine Hütte gehabt. Das gibt es ja schon, hat es natürlich schon tausende Jahre gegeben, aber ja, genau. Also als Real Estate, wie es hier vermerkt ist, also als Property, als Anlageklasse, die auch gehandelt wird und einen wirklich finanziellen Wertspeichereigenschaften hat, ich glaube, ist es erst circa 1800 entstanden.
Ja, genau. Aber ich stimme 100% zu. Das ist ein Paradigmenwechsel. Also ich habe Bitcoin ganz früh kennengelernt. Haben wir damals am Anfang gedacht, ja, lustige Internetwährung. Aber so, also mein Verständnis war natürlich, alles, was im Internet ist, wird gehackt. Aber dann bin ich irgendwann draufgekommen, das ist quasi unhackbar. Und damit wurde es natürlich interessant. Und dann bin ich draufgekommen, da gibt es keine zentrale Stelle. Das funktioniert komplett komplex. Mhm. Aufgeteilt.
Anders ist es wiederum, wenn es eine zentrale Stelle gibt. Und das ist, glaube ich, das, was bei Coinbase passiert ist, oder?
Mhm. Bei Coinbase, ja. Es gab wieder mal eine Art von Crypto-Exchange-Hack. Was das besonders macht, ist, es ist diesmal Coinbase gewesen, weil Coinbase ist ja einer der größten weltweit und das ist die größte in den USA. Die ist auf dem Nasdaq und da gab es ein Statement namens Protecting Our Customers, Standing Up to Extortionists.
Aber gestohlen ist nichts worden, oder? Also wurden Kryptowährungen gestohlen?
Nein, um es gleich richtig zu sagen. Es wurde konkret nichts in Form von Kryptowährungen gestohlen. Was gestohlen wurde, sind Nutzerdaten. Jetzt aber gleich vorweggenommen, keine relevanten Nutzerdaten, was die Kryptowährungen selbst betreffen, sondern nur so Dinge wie Namen, Kontaktinformationen, also wie E-Mail und Telefonnummer. Teilweise ein Einblick in die Transaktionsdaten, also die wissen ungefähr, was die besitzen, die Leute. Es gab keinen Zugriff auf die Passwörter und es gab keinen Zugriff auf die Private Keys. Das ist natürlich eine sehr sichere Infrastruktur. Was passiert ist, ist ein sogenannter Social Engineering Angriff. Also da hat sich jemand cleverer mit Rhetorik und mit cleveren Methoden Zugang zu den Support-Systemen geschaffen und hat dadurch eben Zugriff auf diese personenbezogenen Daten erhalten. Und dann haben sie versucht, diese personenbezogenen Daten zu Geld zu machen, indem sie Coinbase bedrohen damit, das öffentlich zu machen oder zu verwenden oder zu verkaufen. Und sie wollen 20 Millionen US-Dollar, damit sie es nicht machen. Und Brian Armstrong hat dann relativ cool reagiert. Er hat ein Video veröffentlicht auf Twitter, auf X und hat auch gleich hat ein T-Shirt getragen, hat keinen Anzug oder sowas gehabt, sondern hat sich einfach radiert, gezeigt an die Leute und gesagt, hey, Folgendes ist passiert. Die haben ein paar unserer Daten, ganz wenige unserer Daten, ein kleiner Prozentsatz ist geleakt worden. Die besitzen das, die haben uns damit bedroht, das öffentlich zu machen oder zu verkaufen, wenn wir nicht 20 Millionen US-Dollar zahlen. Wir werden das nicht tun. Wir werden das Gegenteil tun. Wir sagen, hey, wer diese Leute findet, der erhält von uns eine Bounty von 20 Millionen US-Dollar. Und dann das Zweite, was er ganz gut gemacht hat, finde ich, hat gesagt, alle Leute, die betroffen sind, die irgendwie reingelegt wurden jetzt, wenn die E-Mails erhalten haben mit Aufforderungen und Geld verloren haben, wir zahlen das Geld zurück. Alle, die irgendwie negativ betroffen worden sind oder Geld verloren haben, die bekommen von uns einen Ausgleich.
Ja, ich glaube, ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass es halt bei diesen Social Engineering Hacks, wie du angesprochen hast, da wurde zuerst das intern bei Coinbase gemacht. Das heißt, es wurden Daten gestohlen, indem man Mitarbeiter, die diese Daten verwalten, im Kundensupport wahrscheinlich manipuliert hat, dass diese Daten freigegeben worden sind. Und was jetzt im nächsten Schritt passiert ist, aber es wird versucht, dass über eine ähnliche Strategie Kunden, deren Daten gestohlen wurden, manipuliert werden, dass die auf gefälschte E-Mails reinfallen und dann halt die Zugangsdaten zu ihren Konten zum Beispiel preisgeben. Und das ist das Gefährliche. Also man kann wirklich nur warnen an dieser Stelle davor, in Krypto immer wieder, egal von welcher Börse, von welchem Anbieter, was auch immer, wo ihr Konten habt, wenn ihr da E-Mails bekommt, schaut wirklich mehrmals, ist das seriös? Und geht es da wirklich um ein, weiß ich nicht, Gewinnspiel? Das ist ja oft auch etwas, wo man versucht, Leute reinzulegen. Oder eben so Sicherheitsfragen wie, ihr Konto wurde gehackt. Schauen Sie bitte nach, verifizieren Sie sich. Und in dieser Verifikation gibt man dann erst recht die Daten preis, wenn man sagt, das bin ich bin echt. Und dann gibt man erst den Hackern die Daten. Also das sind ganz, ganz gefährliche Hacks, die da passieren durch diese Social Engineering Strategien. Und genau, da möchte man in dieser Folge ganz klar davor warnen. Und damit kommen wir, glaube ich, zum nächsten, nämlich die Börse Kraken. Die plant jetzt mit einer ganz mystischen Ankündigung tatsächlich den Kraken-Token oder Kraken-Coin. Und die haben nur angekündigt, Crack the World, also Crack the World. Das soll vermutlich eine Anspielung auf den Binance-Slogan Exchange the World sein und wird also wahrscheinlich ein kleiner Angriff auf den BNB-Coin sein. Jetzt wissen wir, dass die US-Regulierungen natürlich alle zurückgefahren wurden. Es ist alles ein bisschen mehr laissez-faire. Die viele dieser US-Unternehmen überdenken jetzt ihre Strategien hinsichtlich eines Tokens. Und die Kryptobörse Kraken hat doch schon vor einigen Monaten die Inkchain, also einen L2 auf Ethereum, selber lanciert, so ein Pendant zur Basechain von Coinbase. Und seither gibt es natürlich Gerüchte über einen eigenen Kraken-Coin. Und anders als Coinbase scheint sich jetzt Kraken dazu entschieden haben, tatsächlich einen Krak-Coin, also diesen Crack oder Krak, der eben da angekündigt wurde, herauszubringen. Und was wissen wir darüber? Eigentlich nichts außer das, um ehrlich zu sein.
Ja, es gibt einen zweiten Tweet schon, aber es gibt keinerlei konkrete Ankündigung.
Ja, da steht ja auch nichts drin in dem zweiten. Mhm.
Da steht auch nichts drin. Das wird spannend.
Ja, aber was man eben jetzt sich schlussfolgern kann daraus, ich glaube, das kann man schon ableiten, ist, es wird einen Utility-Token für die Börse Kraken geben. Ich würde wirklich sagen, das ist ein Angriff auf den Börsenprimus, den Branchenprimus Binance, der ja 6 Jahre später als Kraken gegründet wurde. Also wir müssen wirklich sehen, Kraken ist diese Krypto-OG-Börse, die schon 2011 den Handel mit Kryptowährungen auf einer zentralisierten Börse ermöglicht hat. Und da wird es garantiert Utility geben für diesen Coin. Also man wird wahrscheinlich auf Kraken Handelsgebührenrabatte bekommen. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit wird es auch eine Art Launchpad geben. Das heißt, wie viele Börsen das jetzt haben, ähnlich wie bei Binance, dass du, wenn du diesen Coin auf Kraken hältst, halt gewisse neue Airdrops kriegst. Das ist ja sehr empfehlenswert, sich das anzuschauen. Ich habe diese Woche wieder ca. $260 Wert an einem neuen Token bekommen von Binance. Und dann gibt es diesen wahrscheinlich einen VIP-Status, nehme ich an, wie bei vielen Börsen, auch für den börseneigenen Token. Was wir nicht wissen oder was wir nur spekulieren können, ist, ob es tatsächlich ein Netzwerk-Coin für diese Inkchain wird oder ob es eher wie bei Base oder wie bei anderen Chains, wie bei Arbitrum oder Optimism, haben wir eh schon heute besprochen, vielleicht eher in die Richtung nur Governance gehen wird. Das wäre natürlich schade, aber kann auch sein. Und dann ist, frage ich, wird es auch Staking geben? Also ich hoffe natürlich, dass es da Staking geben wird, aber je nachdem, wenn es nur ein Governance-Token ist, ist halt wirklich fragwürdig, was man damit tun kann. Und alle werden sich natürlich fragen, when Airdrop? Also gibt es einen Airdrop für die Benutzer der Inkchain oder für die langjährigen Kunden der Börse Kraken? Lukas, hast du da irgendwelche Ideen dazu?
Wie war denn das damals, als Binance das gestartet hat? Oder wie haben das andere Exchanges gemacht?
Ich glaube, Binance darf man nicht vergleichen. Binance
ist das war anders.
Viel früher. Nein, Binance ist ja 2017 mit der Börse gemeinsam als ICO verkauft worden. Also BNB war sicher einer der erfolgreichsten ICOs der Kryptogeschichte.
Also ich hoffe auf jeden Fall für alle Leute, die auf Kraken sind, dass die für ihre langjährige Treue zu Kraken Exchange belohnt werden und dann Anteile von diesem Gag bekommen. Ich gehe wirklich davon aus, dass die das so ausgestalten, weil wie sonst, was du willst ja natürlich deine Kunden damit binden und das, was machst du? Die intelligenteste Sache, die du machen kannst in so einer Situation, wenn du einen Gag-Token auf den Markt gibst, ist, gib den in die Hand deiner Kunden, die du eh schon hast.
Ja, ich glaube besonders jetzt, wenn die US-Regulierung halt ein bisschen lascher geworden ist, dass man genau da jetzt hergeht und sagt, man bringt diesen Token, man darf das, man kann das und will dann natürlich die Kunden binden. Ein eigener Ökosystem-Coin, der ist natürlich ein Marketing-Tool, der ist ein Kundenbindungstool. Ich glaube, das muss man immer mehr in diese Richtung sehen. Wenn man ein Produkt baut mit einem Coin, dann muss der einen Mehrwert haben. Und ich glaube, genau da gibt es dieses Potenzial, weil Binance, also BNB, ist einer der wenigen Utility-Coins, die wirklich da sind, wo man wirklich einen signifikanten Vorteil hat, wenn man den hält. Und da genau dieses Potenzial gibt es da auch. Auf alle Fälle bleibt es spannend, was mit Kraken passiert. Und damit kommen wir jetzt zurück nach Europa, ganz genau nach Österreich, und zwar in die Innenpolitik. Lieber Lukas, was hast du uns da noch mitgebracht diese Woche? Es gibt, glaube ich, eine parlamentarische Anfrage.
Genau, es ist ganz interessant, was Sache passiert. Es gibt eine parlamentarische Anfrage, eingebracht vom Magister Christoph Bramhofer. Den kenne ich persönlich, der ist von den NEOS. Und die richtet sich an den Herrn Finanzminister Dr. Marta Bauer. Wer das jetzt nicht versteht, eine parlamentarische Anfrage in schriftlicher Form hier, Die wird angebracht von 5 Nationalratsabgeordneten. Die müssen da alle drauf unterschreiben. Und da kann man darin konkret an den Minister Fragen stellen, die er innerhalb von einem Zeitraum von circa 2 Monaten dann beantworten muss. Und die können darin eine Reihe von Fragen stellen. Die Antwortqualität kann sich dabei unterscheiden. Also es kann sein, hey, wir sind gar nicht zuständig, oder es kann extrem interessante Informationen geben. Das hängt natürlich auch von der Fragestellung ab, was du da rausbekommst. Die Fragen sind relativ interessant. Die sind jetzt alle primär auf Bitcoin konzentriert. Da steht zum Beispiel drin jetzt, wie hoch waren die Steuereinnahmen durch die Steuerung von Bitcoin von den letzten 5 Jahren. Ist auch immer interessant zu wissen. Und dann gibt es die Frage, welche Argumente sprechen aus der Sicht des Bundesministeriums für Finanzen gegen eine Einführung einer Behaltefrist. Also wir haben aktuell Kapitalertragssteuer auf Bitcoin-Gewinne, aber es gibt eine Behaltefrist in Deutschland von einem Jahr und es gibt eine Behaltefrist bei uns für Immobilien zum Beispiel von 10 Jahren. Nach 10 Jahren kannst du sie steuerfrei verkaufen. Das wäre interessant zu wissen, ob wir das für Bitcoin auch bekommen könnten. Und dann ist die Frage drin, weil es richtet sich auch konkret auf die Frage des Bitcoin-Volksbegehrens. Da gibt es ja eine Episode, die wir beide gemacht haben, mit den beiden Initiatoren des Bitcoin-Volksbegehrens, das aktuell in Österreich läuft. Also wer das bitte noch nicht kennt, wir verlinken das unter der Episodenbeschreibung, in der Episodenbeschreibung. Bitte unterschreibst das. Das ist ein ganz tolles Volksbegehren für Bitcoin in Österreich.
Und das Video, das verlinken wir auch nochmal.
Das Video verlinken wir natürlich auch. Das ist auch super interessant gewesen mit den beiden. Und da wird konkret die Frage gestellt, gibt es Überlegungen des BMF, eine nationale Bitcoin-Reserve zu schaffen? Relativ spannend. Also es wird natürlich sehr wahrscheinlich beim Herrn Dr. Marderbauer, der von der SPÖ ist, die Antwort relativ klar sein, weil auch Österreich aktuell eine sehr prekäre Budgetlage hat. Sie werden kaum positiv darauf antworten, aber wir haben 12 sehr interessante Fragen. Wir verlinken das ganze Dokument unter der Episode und ihr könnt euch das durchlesen. Innerhalb von 2 Monaten wird das beantwortet werden. Wir werden natürlich dann in einer weiteren Episode darüber sprechen, was dabei rausgekommen ist.
Kurze Frage, Lukas. Ich glaube, bei diesen schriftlichen parlamentarischen Anfragen, da muss der Finanzminister auch tatsächlich eine Antwort geben, oder?
Genau, er ist verpflichtet, darauf zu antworten. Es gibt aber keine konkreten Anforderungen, wie gut die Antwort sein muss, wie detailliert die Antwort sein muss.
Okay, passt. Das heißt, wir werden bald erfahren, ob Österreich jemals schon darüber nachgedacht hat, eine strategische Reserve einzuführen. Und ich glaube, Lukas, du hast schon an mehreren parlamentarischen Anfragen auch mitgearbeitet selbst.
Genau, das waren die ersten in Österreich, die das Wort Bitcoin erwähnt haben. Da habe ich ja damals ein bisschen mitarbeiten dürfen. Es waren gleich mehrere an verschiedenen Ministerien, so wie das Finanzministerium damals oder eben das Digitalisierungsministerium. Da haben wir auch interessante Antworten bekommen. Das war nämlich ganz früh, da war die Frage noch, sind so Dinge wie Smart Contracts, können die rechtlich verbindlich sein? Da ist dann die Antwort gekommen, ja, das ist, wenn die Formanforderungen erfüllen, kann ein Smart Contract ein echter Vertrag sein quasi. Es ist ja auch spannend. Ja, war auch du gewusst, dass es den ersten Ehevertrag in Österreich gab, auf Blockchain-Basis.
Nein, aber das heißt aber, dass in diesem Code irgendwo auch dann ein menschlich leserlicher Text auch enthalten sein muss, oder?
Das ist richtig, genau. Der ist da referenziert worden innerhalb von Smart Contract. Oder wir haben damals echt so ganz basic Fragen gestellt, wie ist die Mehrwertsteuer auf Bitcoin? Gibt es darauf Mehrwertsteuer? Da war die Antwort natürlich nein. Aber das war halt ganz richtig, das zu fragen, weil das Gute an diesem Instrument ist, du kannst dir danach darauf referenzieren. Also diese Antworten, du kannst als Anwalt kannst du referenzieren, kannst im Steuerrecht kannst du referenzieren, also als Steuerberater kannst du referenzieren. Da waren ganz viele Steuerfragen auch damals, die wir beantwortet haben. Also das war eine ganz tolle Zeit.
Ja, und es kommen bald noch spannendere Zeiten, das sagt zumindest Arthur Hayes. Denn Arthur Hayes, und das ist unsere nächste Neuigkeit, der legendäre BitMEX-Gründer. BitMEX war ja vor einigen Jahren, vor vielen Jahren mittlerweile, eine der großen Kryptobörsen, die sehr starke Probleme bekommen hat mit den Regulatoren. Und dieser Analyst Arthur Hayes, der ist sehr bekannt in der Kryptoszene, der sagt wieder mal, dass Bitcoin stark ansteigen wird und er sagt konkret, bis 2028 soll Bitcoin auf über 1 Million Dollar gehen. Und was er sagt, warum das so sein soll, er sagt speziell, die Schwäche des US-Dollars, also das ausländische Kapital fließt aus den USA ab. Und er sagt, dass die sukzessive Abwertung der US-Staatsanleihen als Katalysator wirken werden, weil die Staatsanleihen nicht mehr als dieser sichere Hafen gelten können und Investoren nach Alternativen suchen. Das ist sein Hauptargument. Und darüber hinaus warnt er alle Europäer. Und er sagt konkret, die Europoor-Peans, also er sagt die armen Europäer, so schreibt er das oder so sagt er das, die leiden unter den Regierungen, die eine weniger effektive Form des Kommunismus praktizieren als China, und erwartet nicht, dass die EZB die Lektion lernen wird ohne weiteres. Also die wird sehr einmal probieren und die wird scheitern. Und er sagt, holt das Geld aus der EU raus, solange ihr noch könnt. Also holt es jetzt raus, weil in Europa wird es auch ganz, ganz schlimm werden. Ja, ist natürlich sehr dystopisch, was der Arthur Hayes wieder sagt. Aber ich muss sagen, diese 1 Million bis 2028, die stimmt mich schon bullisch. Also ich hoffe, er hat recht.
Die ist gut, ja. Hoffentlich hat er sonst nicht recht. Er ist halt jemand, der sehr oft recht hat. Er ist ein sehr guter Makroinvestor. Seine Produkte, das haben wir auch hier in unserem Podcast schon mehrfach erwähnt. Die haben auch gestimmt bisher, großteils. Mhm. Ja, sollen wir Europa verlassen?
Naja, aber der Arthur Hayes ist auch jemand, der natürlich mit sehr provokanten Überschriften auch immer, also der haut schon Statements raus, wo man sagt, okay, das ist provokant, der will natürlich Aufmerksamkeit. Wer weiß, was er da wieder im Schilde führt. Aber ich glaube, 1 Million, da gibt es ja viel, viel höhere Vorhersagen. Also das ist jetzt noch sehr konservativ für manche. Ich glaube, Katie Woods zum Beispiel, die sagt ja noch viel mehr bis 2030 voraus. Ich weiß nicht, was Arthur Hayes bis 2030 sagt, aber das werden auch wir in den Kryptologen weiter beleuchten. Lukas, ich glaube, eine Neuigkeit haben wir noch für diese Woche, nämlich noch einen Coin. Es gibt ja mittlerweile über 15 Millionen laut CoinMarketCap, ist ja ein Wildwuchs an Coins, und da soll es noch einen neuen geben, nämlich MetaMask. Was ist da neu?
Aber noch eine Spekulation, nämlich jetzt haben wir die Spekulation gehabt von dem Kraken-Token da, dem Crack-Token.
Also jetzt ist er fix.
Nein, MetaMask-Token ist noch nicht fix. Das ist noch nicht fix.
Aber Kraken, ja, meine ich, ist fix.
Ah, ja, das ist fix natürlich. Ja, natürlich.
Keine Spekulation mehr.
Ja, nur die Spekulation, wie er ausgestattet wird, halt meine ich. Aber bei MetaMask, da gibt es die Gerüchte ja auch schon länger, weil MetaMask, wer es nicht kennt, der sollte in Krypto besser aufpassen. Das ist die größte und wichtigste Wallet, die es gibt, also eine Browser-Extension zum Beispiel, wo man seine Kryptowährungen verwaltet und wo man mit Smart Contracts in Web3 interagiert. Und bei MetaMask gibt es schon lange die Gerüchte und die Spekulation drauf, es muss doch eines Tages ein Mask Token geben, einen Airdrop für alle Leute, die diese Wallet seit Jahren verwenden. Jetzt hat es ein Interview gegeben mit dem MetaMask-Mitgründer Dan Findlay, und der bestätigte, dass die Diskussionen intern weiterleiten. Also die Gerüchte sind relativ wahr, kann man sagen. Allerdings gibt es keinen konkreten Zeitplan oder Launchdatum. Es gibt nur eine Aussage von ihm, wenn wir es mal machen, dann wird es in der Wallet selber gestaltet. Also es wird keinen externen Link geben, weil es ist, was ja die Hacker in diesem Bereich und die Scammer in diesem Bereich die ganze Zeit machen, dass es immer wieder Ankündigungen gibt oder so Dinge wie auf X gibt es diese Scam-Werbungen, die du bekommst. Mhm. Klick drauf, connecte deine Wallet und dann ist dein ganzes Geld weg. Aber es wird auf keinen Link geben, keine eigene Website für einen Airdrop, sondern das wird direkt innerhalb des Ganzen geschehen.
Na, das ist eh ideal, wenn das direkt in der Software passiert, in dieser Wallet passiert. Ich habe, Lukas, tatsächlich diesen Dan Findlay mal auf einer Konferenz getroffen, schon vor einiger Zeit. Ich glaube, es ist 2 Jahre circa her, an einem MetaMask-Stand, ganz groß damals. Und ich habe ihm damals schon diese Frage natürlich gestellt. Ja, ich denke, voll zwischen Krypto-Jünger hat natürlich gesagt, when Airdrop, Sir? Ja, also, wann gibt es diesen Token ähnlich, von dem alle sprechen? Und damals hat er das weder verneint noch bestätigt. Also er hat sich da sehr bedeckt gehalten. Er hat gesagt, er möchte dazu einfach gar nichts sagen. Und also er hat das wirklich damals auch schon nicht abgestritten. Das ist das, was ich noch erwähnen wollte zu dieser Geschichte.
Genau, also die Gerüchte kann man also als bestätigt ansehen. Es wird daran gearbeitet, sie haben konkrete Pläne, wie sie es machen schon. Also man hört raus, dass sie sich Überlegungen gemacht haben. Das heißt, alle, die Kraken Exchange und alle, die MetaMask verwenden, können sich freuen über ihr Verhalten. Über die letzten Jahre wird vermutlich irgendwann mal belohnt werden.
Und Lukas, ich glaube, du hast mir noch gesagt, das ist ein bisschen so die Idee, dass man natürlich gegen diese stark an Zuwachs erlebende Binance-Wallet auch schießt, weil Binance Web3-Wallet, die direkt in der Binance-Börse eingebaut ist für alle, ja, die kann man schwer aufhalten, weil die wirklich durch diese enorme Anzahl an Benutzern von Binance sehr, sehr stark an Marktanteil zugewonnen hat. Mhm. Und da will jetzt MetaMask vielleicht mit diesem Coin oder Token eben wieder ein bisschen an Marktanteil zurückgewinnen. Ist ja nach wie vor, glaube ich, die größte Wallet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es überholt wurde von irgendeiner anderen, aber
es wurde irgendwo überholt von der Binance Wallet. Mir ist jetzt entfallen, was genau, aber das MetaMask ist ja irgendwo in einer Metrik, also in, glaube, von Transaktionsvolumen vielleicht.
Naja, die Anzahl der Benutzer wahrscheinlich, wenn jeder Benutzer auf Binance durch einfache Klicks in der App dann ein Wallet bekommt, ist natürlich schnell, dass die Binance Wallet mehr Benutzer hat.
Aber das heißt natürlich, wenn die Konkurrenz durch die Binance Wallet größer wird, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass MetaMask darauf reagieren wird. Das war bei Uniswap ja damals auch so. Die haben Konkurrenz durch SushiSwap und so weiter gehabt. Und deswegen haben sie sich entschieden, einen Token zu verteilen. Jetzt ist natürlich die Annahme zu machen, ist das bei MetaMask auch der Fall?
Ja, viele, viele Neuigkeiten. Wir werden dann sehen. Und wenn es passiert, Lukas, wenn es passiert, dann werden eines Morgens alle aufstehen und dann wird es heißen, do I have your attention now? Ja, die Wallet wird schreien, wie BitBoy. Und damit kommen wir zur Kryptokultur diese Woche. Für alle, die ihn nicht kennen, der auf dem Bild, wenn ihr auf YouTube zuschaut, ist BitBoy Crypto. Und BitBoy Crypto ist einer dieser alten Krypto-Influencer, die sehr umstritten sind auch. Ja, und da möchte ich euch diese Woche ein Video zeigen, das vor einer Woche circa Ivan on Tech, ein anderer Krypto-Influencer, geteilt hat, weil Ethereum endlich dieses Lebenszeichen von sich gegeben hat. Und wenn ihr jetzt zuhört oder zuschaut, ganz wichtig, dreht das Volumen, dreht die Lautstärke von eurem Gerät ein bisschen leiser, weil es wird gleich laut. Und jetzt, genau, leiser drehen und jetzt geht's los.
Do I have your attention now? Do I have it? Good. Gotcha.
Ja, das ist der verrückte Influencer BitBoy Crypto, der ja von seiner eigenen Firma dann rausgeschmissen worden ist, weil er nicht mehr tragbar war. Da gibt es ja Gerüchte mit Drogenkonsum und, und. Ich will dazu nichts sagen, ich weiß nichts Genaues oder ich weiß nicht, was Fakten sind genau, aber man muss ihn kennen, man muss seine Eskapaden kennen und so ist das, wenn Ether nach ganz, ganz langer Zeit endlich wieder mal gestiegen ist, dann kommt es zu solchen Dingen. Und damit kommen wir, Lukas, zu einer weiteren Kategorie, nämlich der Skurrilität. Die Skurrilität diese Woche ist ja eine andere, nämlich wieder mal Charles.
Ja, mein lieber Freund Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, Ada, der wurde von einem bekannten Influencer, NFT-Künstler Masato Alexander, wurde er ihm vorgeworfen, dass der Geld geklaut hätte quasi, dass keiner mitbekommen hätte bisher. Der hat auf Twitter einen längeren Thread veröffentlicht, dass im Zuge des Allegra Hard Forks, der ist im Jahr 2021 passiert, 318 Millionen Ether, damals etwa 225 Millionen US-Dollar, aus nicht beanspruchten Geldern der ICO-Teilnehmer, als Cardano auf den Markt kam, gab es ja so einen kleinen Prozentsatz an Leuten, die das gar nicht eingelöst haben. Diese Ether-Gutscheine hast du damals bekommen, die hast dann einlösen können gegen die echten Token. Da ist dann halt erklärt worden, mit vielen Grafiken, da hat keiner mitbekommen bisher, dass da Geld von den ICO-Teilnehmern, das nicht eingelöst wurde, von Charles Hoskinson unterschlagen wurde oder eingestreift wurde. Worauf der Charles Hoskinson, wer ihn kennt, sehr stark darauf reagiert hat. Relativ explodiert ist vermutlich und er auch auf längere Form geantwortet hat und hat gesagt, es ist alles falsch, das stimmt nicht, das ist nicht so passiert. Hat auch eine gute Erklärung geliefert, muss man sagen. Er hat halt ziemlich schnell auch mit dem Anwalt gedroht, aber hat halt davor hatte gesagt, dass ca. 99,8% aller ADA-Token wurden eingelöst und es war damals schon ausgemacht gewesen, dass es eine 7 Jahre lange Periode geben wird. Und wenn nach diesen 7 Jahre die Token immer noch nicht eingelöst sind, dann gehen die über an die Cardano Treasury. in dem Fall. Das stimmt auch. Das ist auch nachvollziehbar, so beim Token Generation Event so kommuniziert worden. Es hat ein bisschen länger gedauert. Da war auch eine Insolvenz von einer Firma, die mit Cardano zu tun hatte, dazwischen. Mhm. Und jetzt stehen wir zwischen den Fronten. Wir wissen nicht, was genau Sache ist. Aber ich finde die Erklärung von Cardano jetzt nicht so schlecht. Das macht alles Sinn.
Also aber diese 7 Jahre sind jetzt vergangen. Und das
ist ja das schon lange vergangen, aber es war jetzt, man hat sich gewundert, warum man nicht gleich nach den 7 Jahren schon das eingelöst hat. Da gab es halt eben eine Begründung mit dieser Insolvenz, dieser Zwischenfirma, die es da gab. Und dann musste aus der Insolvenz rausgenommen werden irgendwie. Und dann wurde es eingelöst. Das ist jetzt gehört jetzt in die Cardano Treasury rein. Skurrilität
ist aber wenn das 2021 wurde das schon übertragen, weil Cardano ist doch erst lanciert worden 2015 meines Wissens. Das wäre ja eigentlich erst 22 soweit gewesen, diese 7 Jahre. Aber was ist an dieser Geschichte jetzt skurril? Das ist doch eigentlich relativ...
Das Skurrile ist, er hat jetzt auf Twitter gepostet, as we are now considering litigation against those slandering, we will make no further statements. Yeah? Er macht dann einen closing report, den er dann veröffentlicht. Aber in der Zwischenzeit geht er und klagt jeden, der was anders gesagt hat.
Also Verleumdung, das ist jetzt...
Genau. Libel, üble Nachrede.
Okay. Naja, gut, wie gesagt, ich finde es nicht so skurril, ich finde es eher traurig, was da wieder gestritten wird, eigentlich um nicht viel. Wenn es so ist, dass er da natürlich Gelder beansprucht hat, die ihm nicht zustehen, ist es natürlich zu verurteilen. Wenn es nicht so ist, dann finde ich das wieder idiotisch, über sowas zu streiten natürlich. Das hilft der ganzen Industrie nicht weiter. Ja, lieber Lukas, und dann bleibt uns diese Woche nur noch der Tipp der Woche. Ich glaube, alle haben es mitbekommen, wenn ihr zugehört habt. Es geht um MetaMask. MetaMask wird vermutlich einen Token-Airdrop machen. Und um diesen Airdrop zu bekommen, der wirklich in der Wallet selber auch verkündet werden wird, ist sehr, sehr naheliegend, dass man wahrscheinlich die Wallet verwenden wird müssen. Und ich würde annehmen, es reicht nicht, dass man die Wallet jetzt, also an irgendeine Wallet in MetaMask importiert, weil das wird nirgends verzeichnet sein. Aber was man unbedingt tun sollte, und MetaMask hat seit längerem schon eine Swap-Funktion, also einen DEX direkt in der Wallet eingebaut, so als Konkurrenz zu Uniswap und. Und wenn ihr reingeht in die Wallet und den Swap direkt in MetaMask macht, dann weiß MetaMask natürlich, dass ihr es verwendet habt. Und ich glaube, das ist, also ich fresse einen Besen, wenn das nicht ein Kriterium sein wird.
Ja.
Also ich denke wirklich, dass das eines der signifikanten Ereignisse sein wird. Verwendet diesen Swap. Also nächstes Mal, wenn ihr einen Coin oder irgendeinen Token swappen wollt, von was auch immer auf irgendwas anderes, dann geht nicht auf Uniswap, geht nicht auf Oneinch oder irgendeiner Börse, sondern wirklich verwendet diese integrierte Swap-Funktion von MetaMask, damit ihr euch qualifizieren könnt. Natürlich ist das nicht sicher, aber es ist sicher ein guter Hinweis und eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Das ist der Tipp der Woche. Und damit kommen wir noch zu einem kurzen Ausblick. Diese Woche wollen wir euch tatsächlich den Bitcoin-Chart, wirklich den Graphen hier von Bitcoin zeigen. Wenn ihr auf YouTube zuschaut oder auf dem Video halt, dann seht ihr jetzt vor euch den Bitcoin-Chart. Dieser sieht so bullisch aus. Und ich glaube, das ist als Ausblick so toll zu sagen für die nächste Woche. Wir haben ein paar Dinge, die da wirklich im Chart uns zeigen, dass es bald wirklich stark nach oben gehen könnte. Erstens, wir haben über dieser 100.000-Marke jetzt uns stabilisiert. Eine ganze Woche nun, wenn ihr euch erinnert, letzte Woche bei meiner Aufnahme waren wir gerade neu über den 100.000 wieder. Und jetzt sind wir schon seit dem 8. Mai eigentlich, seit dem Donnerstag, 8. Mai, sind wir schon wieder über 100.000 und haben uns da wirklich stabilisiert und haben so eine richtig schöne Bullenflagge gebildet. Das heißt, es wirkt gerade so, als könnten wir bald noch eine Ebene höher gehen. Ich würde sagen, ohne Finanzberatung zu geben, dass wir da wahrscheinlich von ca. $120.000 für einen Bitcoin sprechen werden. Genau. Und was dazu kommt, ich glaube, der Lukas hat mich vor der Folge darauf hingewiesen, wir machen nächste Woche ziemlich sicher auf dem Tageschart ein goldenes Kreuz. Das heißt, die neuesten Werte, die neuesten Tageswerte, die im 50er-Tagesschnitt, die werden wieder über den 200-Tageswerten im Durchschnitt liegen. Das ist die Definition eines goldenen Kreuzes. Wir werden euch das in der Folge nochmal verlinken, vielleicht, damit ihr euch das auch nachlesen könnt, was ein goldenes Kreuz bedeutet. Also ich persönlich muss sagen, ich bin nicht ganz überzeugt von diesen Indikatoren, besonders am Tageschart. Man muss sich da schon irgendwie die wöchentlichen Charts besser anschauen. Und da sieht man schon langfristige Trends. Wenn wir über diesem 50-Wochen-Schnitt zum Beispiel bleiben, dann sind wir in der Regel im Bullenmarkt und wir haben uns da super gehalten, eigentlich seit März 23. Ja. Mhm. Also seit März 23 sind wir eigentlich wirklich schön im Schnitt. Und es sieht alles super aus. Ich glaube 120. Was glaubst du, ist deine Prognose für die nächsten 2-3 Wochen?
Also ich würde sagen, der Relative Strength Index schaut auch grundsätzlich sehr gut aus. Also es passt eigentlich alles zusammen, auch vom Marktupdate heute zum Beginn der Episode. Das kann man jetzt überführen zu dem, was wir jetzt sagen. Es sieht einfach wunderschön aus, die ganze Konstellation. Ich würde mich extrem wundern, wenn es runtergeht. Ich würde sagen, dass es All-Time-High wieder bevorsteht. Das All-Time-High liegt bei ca. 109.000. Wir werden es nicht nächste Woche schon erreichen. Das wäre ein bisschen zu schnell, aber auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Wochen könnten wir es erwarten.
Das Allzeithoch ist bei 109, sagst du circa. Es ist bei 109.600 in etwa. Und dass wir es nächste Woche erreichen, das bräuchte tatsächlich nur circa 5,6%. Ich meine, das ist nichts, was aus der Welt ist für Bitcoin. Aber wir werden sehen. Bis nächste Woche. Wir wünschen euch allen eine erfolgreiche Woche und macht's es gut. Danke fürs Zuhören wieder und bis bald bei Die Kryptologen.
Servus.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann!